Herzlich willkommen zu Startup Insider Daily. Mein Name ist Jan Thomas. Heute geht es hier um den Hundemarkt, beziehungsweise vielmehr um den Hundeernährungsmarkt. Ich spreche mit Tessa Zaune-Fiegler. Sie ist die Gründerin und CEO von Wegdog, ein Unternehmen, das, wie es der Name schon sagt, sich auf veganes, glutenfreies Hundefutter spezialisiert hat. Hat gerade eine Finanzierungsrunde abgeschlossen. Darüber sprechen wir gleich im Detail. Ist ein tolles Gespräch geworden. Vor allem eine Idee, die auch einen gewissen Impact hat. Sollte also jeder Hundebesitzer mal zuhören oder vielleicht empfehlt ihr das auch gleich weiter an Hundebesitzerinnen und Besitzer, die ihr kennt. Dafür vielen Dank. Und jetzt geht's gleich los mit Tessa Zaune-Fiegler, der CEO und Gründerin von Wegdog.
Werbung. Hi, ich bin Moritz, Marketing- und Growth Manager bei Startup Insider. Seit unserer Gründung vor nur wenigen Jahren hat sich Startup Insider blitzschnell zu einem festen Bestandteil der deutschsprachigen Startup-Landschaft entwickelt. Mit unseren verschiedenen Kanälen, darunter unserem Podcast, unseren Newslettern sowie unserer großen Startup-Plattform, ziehen wir alle relevanten Akteure des Startup-Ökosystems an. Vom Who's Who der deutschsprachigen Investorenszene über aufstrebende Gründer, Scale-Ups bis hin zu Startup- und Tech-Enthusiasten. Für unsere Partner sind unsere Kanäle daher die perfekte Möglichkeit, sich dauerhaft und zu einem attraktiven Preis dieser Zielgruppe zu präsentieren und so ihre strategischen Ziele zu erreichen. Um mehr über potenzielle Werbemöglichkeiten bei uns zu erfahren, kannst du jetzt unser Media Kit anfordern und zwar unter startupinsider.de/mediakit. Den Link findest du natürlich auch in den Shownotes.
Startup Insider Daily. Interview.
Sehr schön, ich bin verbunden mit Tessa Zaune-Fiegler, CEO und Founder von Wegdog. Hallo Tessa.
Hi, servus, schön, dass wir sprechen.
Toll, dass wir sprechen. Wir sprechen vor dem Hintergrund einer Finanzierungsrunde. Erstmal dazu herzlichen Glückwunsch, klingt ja super. Aber jetzt musst du mir mal erzählen, wie kommt man denn auf die Idee, vegane, glutenfreie und 100% bedarfsdeckendes Hundefutter zu entwickeln? Das klingt für mich gar nicht so selbstverständlich.
Ja, tatsächlich war es auch ein kleiner Umweg, wie wir dazu gekommen sind. Grund war mein damaliger Mischlingshund aus dem Tierschutz, der Nelson, und der hatte eine Futtermittelallergie. Sagt einem jetzt erstmal so vielleicht nichts, ist aber ein großes Thema. Wenn man Hundebesitzer ist, kommt man immer wieder damit in Berührung. Und zwar reagieren Hunde gerne mal auf bestimmte Futtermittel allergisch. Und das äußert sich so, dass sie ständig Durchfall haben, dass sie sich die ganze Haut kratzen, alles juckt. Und es ist eine sehr, sehr leidvolle und lästige Angelegenheit. Und der Markt ist voll mit hypoallergenem Hundefutter. Also es ist tatsächlich so, es ist ein ganz großer Markt dafür. Und wir haben auch tatsächlich mit dem Nelson alles ausprobiert und hatten aber gar keinen langfristigen Erfolg. Und ich muss dazu gestehen, dass ich aus der Ecke kam, also ich habe dann lange gebarft. Das ist die sogenannte Rohfleischfütterung beim Hund, also das absolute Gegenteil von dem, was wir jetzt machen.
Okay.
Weil ich immer dachte, okay, der Hund stammt ja vom Wolf ab und das ist das Beste, was man ihm irgendwie geben kann. Ja, und nachdem aber nichts geholfen hat und nichts besser wurde, bin ich zu einer Fachtierärztin gegangen, die sich auf Tierernährung spezialisiert hat. Und die hat zu mir gesagt, weißt du was, wir machen es jetzt mal anders. Wir verzichten jetzt mal auf sämtliches tierisches Protein und du fütterst den Nelson vegan.
Aha.
Und da habe ich noch gedacht, irgendwie, dass das jetzt ein Witz ist. Habe es am Anfang nicht so ganz ernst genommen. Und die hatte mir dann so Rezepte zum Selberkochen erstellt. Und das habe ich dann natürlich auch brav gemacht, weil die Verzweiflung war groß. Nelson ging es einfach nicht gut. Und ja, nach 4 Wochen war der tatsächlich beschwerdefrei. Und habe ich noch gedacht, das kann ja wohl jetzt nicht sein. Und ich wette, der wird jetzt wahrscheinlich irgendwann in ein paar Wochen später, kriegt er eh wieder seine Allergie. Aber so ist es nicht gewesen und es ist ausgeblieben. Und dann habe ich gedacht, okay, krass, wenn das so gut funktioniert, dann gucke ich doch einfach mal, was es auf dem Markt so gibt an veganem Hundefutter. Ja, hatte mich damit vorher noch nie wirklich auseinandergesetzt. Und war auch ganz erstaunt, dass es da schon was gab. Ich wusste allerdings natürlich durch die Tierärzte, was drin sein muss und habe gesehen, dass das, was auf dem Markt ist, nicht bedarfsdeckend ist und der Hund einfach langfristig eine Mangelernährung bekommen würde.
Mhm.
Und also habe ich mir diese Tierärztin geschnappt und habe gesagt, du machst mir jetzt bitte 3 Rezepturen, die ich produzieren lassen kann. Hab mir einen kleinen Produzenten gesucht. Ich bin eigentlich Architektin und habe in der Projektentwicklung gearbeitet.
Okay.
Habe mir eine kleine Garage in München gemietet und hatte da mein Hundefutter gebunkert, einen kleinen Online-Shop aufgebaut. Und so waren eigentlich die Grundsteine von Wegdog gelegt.
Aber dann, also mehr oder weniger zufällig, ne? Das heißt, du hast irgendwie den Bedarf erkannt und weil du sagst Architektin, das ist ja jetzt auch nicht gerade naheliegend, dann zu gründen in so einem Bereich, oder?
Nee, gar nicht. Also es war tatsächlich so, dass es so ein bisschen aus dem Need heraus entstanden ist. Ich hätte auch niemals damit gerechnet, dass das so einschlägt. Und klar, wir waren natürlich zur richtigen Zeit am richtigen Ort. Ich meine, das ganze Vegan-Thema wurde natürlich, das ist jetzt 7 Jahre her, zu dem Zeitpunkt war es noch relativ klein, aber auch da waren schon die ersten Anfänge da im Human Food. Und es ist eigentlich immer nur eine Frage der Zeit, dass es in den Petfood überschwappt. Und das heißt, wir haben eigentlich zwei Themen. Wir haben einmal die Futtermittelallergie, also wirklich das gesundheitliche Thema bei Hunden, was wir abdecken, aber auch natürlich diese ethische Komponente und das CO2- und Nachhaltigkeitsthema mit vegan. Genau.
Du hast eben gerade gesagt, es ist ein ganz großer Markt. Was heißt denn das konkret?
Also weltweit wird das Marktpotenzial aktuell schon auf 10 Milliarden Dollar geschätzt und soll bis 2030 auf 16,9 Milliarden Dollar anwachsen. Und der vegane Hundefuttermarkt wächst um ca. 12% pro Jahr. Und das ist natürlich im Vergleich zum normalen Petfoodmarkt, der pro Jahr so um die 2% wächst, 1,5 bis 2%, ist das natürlich schon eine Hausnummer.
Und welche Rolle könnt ihr da spielen? Was würdest du sagen?
Also ich würde hoffen, dass wir bis 2025 der Markenführer in Europa sind.
Wie viele Marken gibt es denn da momentan?
Aktuell es gibt viele kleine Marken, so die Hauptplayer in dem Bereich vegan sind insgesamt vier bekannte Marken, die so eine relevante Größe, wenn nicht sogar teilweise größer sind als wir aktuell.
Und ist es ein Markt, der noch sehr aufklärungsbedürftig ist? Also wächst der von alleine oder muss man dem Wachstum nachhelfen?
Er wächst tatsächlich sehr stark von alleine. Das ist das, was wir am Anfang gar nicht so erwartet hätten. Ja, weil natürlich muss man auch noch aufklären. Das ist eben auch der Grund, warum wir zusammen mit Fachtierärzten arbeiten oder halt einfach sagen, dass das Wissen noch gar nicht da ist dafür. Wir starten jetzt auch zwei Forschungsprojekte mit zwei Universitäten, wo man einfach nochmal dieses Ganze von hinten rum aufrollt und einfach auch darstellen kann, dass es langfristig gesund ist für den Hund, was natürlich auch wichtig ist. Aber klar musst du einfach darauf hinweisen, dass es diese Alternative gibt. Aber es gibt halt so eine Baseline, die wir haben, und das sind die Veganer. Weil die Veganer sich natürlich selber sehr stark damit auseinandersetzen, wissen einfach, dass pflanzliche Proteine genauso gut sein können wie tierische. Und sind dementsprechend natürlich offener. Das ist so die Baseline und der breite Massenmarkt. Das sind so die Flexitarier, nenne ich sie gerne. Das sind die, wo man manchmal so ein bisschen darauf hinweisen muss. Aber auch da bekommen wir eigentlich eine immer größere Präsenz allein durch die Snacks. Also wir haben ja unterschiedliche Produktkategorien und so einen veganen Snack, den nimmt man halt einfach mal so mit.
Es wäre für mich auch ein bisschen paradox, wenn du einen Veganer mit einem Hund siehst und der dann, du hast glaube ich vorhin Barfen genannt, ne? Also das wäre glaube ich so eine Sache, die irgendwie nicht zusammenpasst, oder?
Du meinst, dass jemand barft und vegan füttert, oder?
Nee, dass jemand selbst Veganer ist und dann aber seinem Hund quasi die ganze Zeit...
Oh, doch, gibt's auch. Ja? Tatsächlich, okay. Ja, aber wenige. Also du hast schon recht, das, was du selber machst, überträgst du natürlich immer auch auf deinen Hund. Also das ist definitiv so. Aber es gibt auch Veganer, die sagen, hä, das kann ja gar nicht gehen, die eben immer noch auf dem Stand sind, dass der Hund ja vom Wolf abstammt. Allerdings hat sich der Hund auch genetisch wegentwickelt vom Wolf. Also wir sind genetisch näher am Affen als der Hund am Wolf. Das muss man halt auch erstmal wissen.
Und gibt es denn trotzdem Hunde, bei denen das nicht funktioniert oder nicht einsatzfähig ist?
Wir kennen keinen.
Nee?
Nee, man wird immer gesagt, Huskies, die ja noch sehr nah genetisch am Wolf sind, dass die das zum Beispiel nicht verdauen können, das stimmt nicht. Aha. Wichtig ist halt einfach, dass die Proteine so zur Verfügung gestellt werden, dass der Hund sie verdauen kann. Und da ist es egal, weil der Darm von einem Husky ist genauso wie der Darm von einem Chihuahua. Ja. Es ist halt so, dass der Aufschluss dieser Proteine, der muss gewährleistet sein. Und dann ist es eigentlich völlig egal, welche Form von Protein du ihm zur Verfügung stellst. Wichtig ist immer einfach, dass er alle Nährstoffe bekommt.
Und so Stichwort glücklicher Hund, wie ist das? Also es gibt ja diesen wundervollen Fernsehslogan, Katzen würden Whiskas kaufen. Würden Hunde denn auch Wegdog kaufen?
Ja, tatsächlich haben wir Akzeptanztests. Also wir machen unabhängige Akzeptanztests, nicht mit unseren Teamhunden. Wir haben ja selber 8 Hunde im Team, die sind das natürlich gewohnt, das Futter. Sondern wir gehen tatsächlich raus, wenn wir neue Produkte entwickeln und stellen uns in den Park und machen Produkttests. Und dann machen wir es auch häufig so, dass wir zum Beispiel, wenn wir jetzt ein neues Nassfutter entwickeln, dann machen wir in eine Schale Nassfutter mit Fleisch und in eine Schale Nassfutter mit Wegdog. Und es gibt sogar Hunde, die das Fleisch komplett verschmähen, was man gar nicht glaubt. Aber unsere Akzeptanzquote liegt bei 89% und das ist enorm hoch.
Spannend, ja. Das heißt, jetzt reden wir ja vor dem Hintergrund der Finanzierungsrunde. Das heißt, jetzt habt ihr erstmal quasi Kapital um diesen, du hast ja gesagt, europäische Marktführerschaft. Was ist jetzt auf dem Weg dahin alles zu erreichen? Oder was müsst ihr alles machen noch auf dem Weg dahin? Was sind so die, ich weiß vielleicht auch Stolpersteine, die noch Herausforderungen, die noch im Weg stehen könnten?
Wenn man so ein Unternehmen gründet und das von Null an aufbaut, so wie wir es jetzt gemacht haben und auch mit geringerem Kapitaleinsatz zu Beginn, dann ist es natürlich so, dass du vom Level her sehr juniorig bist, was jetzt Mitarbeiter angeht. Das sind meistens genau die intrinsisch motivierten Mitarbeiter, die du brauchst, um so eine Rakete irgendwie zu starten. Allerdings merkt man schon, dass wir jetzt an einer Schwelle sind, an einem Umbruch, wo wir uns Know-how in die Firma holen müssen, was wir selber einfach nicht mehr leisten können. Also Valerie und ich, also meine Mitgründerin Valerie, wir haben einfach auch gewisse Grenzen und wissen, dass Leute gewisse Dinge besser machen können als wir. Und aus dem Grund stellen wir jetzt eben gerade ein höheres Level ein, einfach an Managementpositionen, was unbedingt notwendig ist, um eben diesen nächsten Schritt gehen zu können, bauen eben das Team aus. Und wir hatten halt letztes Jahr und vorletztes Jahr während der Corona-Krise und jetzt auch der Ukraine-Krise immer wieder mal Out-of-Stock-Situationen. Und das ist natürlich für ein Unternehmen wie uns, was einfach Produkte verkauft, wenn die nicht verfügbar sind, da bricht hier sofort der Umsatz ein. Und aus dem Grund müssen wir einfach einen höheren Lagerbestand aufbauen. Und das sind jetzt gerade so mit zwei Themen, die wir angehen.
Ja, das ist auch das, was ich hier ansprechen wollte. Ihr macht nämlich eine ganz spannende Eigenkapitalfinanzierung oder eine Fremdkapitalfinanzierung, ne, auf Seedmatch habe ich gesehen.
Genau. Ja. Wir haben zusätzlich zu der EK-Runde von 3,5 Millionen haben wir noch das Seedmatch gemacht, um kurzfristige Verbindlichkeiten damit auszulösen, weil wir eben die EK-Runde nicht dafür nutzen wollten, um die Verbindlichkeiten zu bedienen. Und das war der Grund bei Seedmatch und ist natürlich auch eine sehr interessante Kapitalanlage. Wir haben auch sehr viele Family and Friends, die da jetzt mitgemacht haben. Und ist auf jeden Fall eine sehr gute Sache, dieses Seedmatch, gerade eben auch für Unternehmen wie uns, Startups, die immer wieder auch mal kurzfristige Verbindlichkeiten haben.
Genau, also wir können natürlich jetzt hier keine Anlagetipps geben. Das sind also keine Empfehlungen, das muss jeder für sich sich nochmal anschauen. Aber ich dachte jetzt, weil du gerade gesagt hast, ihr wart ein paar Mal out of stock, dass dafür quasi Fremdkapital benutzt wird, um so Waren vorzufinanzieren und Läger.
Auch.
Führ uns doch mal durch die Runde noch. Du hast gerade gesagt, 3,5 Millionen, klingt toll. Ich hatte gesehen, ursprünglich bei euch Katja ist mit dabei, ne?
Genau, also wir waren ja ganz ursprünglich, unseren ersten Seed-Investor haben wir bei Höhle der Löwen gewonnen. Also das war ja so der Grundstein, der Vectoc irgendwie in die breite Masse gebracht hat, war unser Auftritt bei Höhle der Löwen. Da ist die Dagmar Wörl mit eingestiegen. Mhm. Und nachdem wir dann aber zwei Jahre später in 2020 noch eine Runde gegangen sind und Valerie und mir das wichtig war, dass wir die Anteile oder so viele Anteile wie möglich irgendwie bei uns behalten, hatte die Frau Wörl uns die Möglichkeit gegeben, dass wir eben unsere Anteile zurückerwerben und sind dann die nächste Runde mit Katjes gegangen, Katjes Green Food, das ist der grüne Investmentarm von Katjes, die nur in nachhaltige Startups investieren und die sind jetzt bei der Runde noch mit dabei gewesen und dann haben wir noch einen großen Fonds, den Green Generation Fund, der mit eingestiegen ist, ein Family Office aus München. Und ja, eigentlich zwei Family Offices, kann man sagen. Eins aus München und dann noch das Startup Family Office ist einem vielleicht auch ein Begriff.
Mhm. Und ihr seid momentan im Einzelhandel vertreten. Ist das auch der Kanal, den ihr hinterher besetzen wollt? Oder ist es eher hinterher dann doch eine D2C-Marke, die ihr aufbauen wollt?
Also wir sind definitiv eine D2C-Brand und die wollen wir auch bleiben. Uns ist eben wichtig, dass wir direkt mit den Kunden kommunizieren können. Die Aufklärung, die gemacht werden muss, die dann eben auch die Kommunikation in beide Richtungen, wenn wir uns irgendwie optimieren möchten, sind wir da einfach näher am Kunden dran. Also D2C ist absoluter Fokus. Nichtsdestotrotz musst du auch in den Handel, um eine gewisse Sichtbarkeit zu haben. Und gerade, was ich vorhin ansprach mit den Flexitariern und den Snacks, dass das ein bisschen in den breiten Massenmarkt reingeht, was auch wichtig ist, ist eben diese Sichtbarkeit enorm wichtig und das ist auch der Grund, warum wir weiter den Fachhandel und den LEH ausbauen.
Ich hatte jetzt gerade diese Woche mit Katharina Neuhaus von Vorwerk Ventures hier gesprochen. Wir haben so verschiedene Themen rund um Haustiere besprochen. Einmal haben wir so eine Haustierversicherung besprochen. Dann haben wir über tatsächlich auch frische Futter für Hunde in, ich glaube, Mexiko waren die oder sowas gesprochen. Und dann hat Vorwerk ja auch nochmal eine eigene, ich weiß gar nicht mehr genau, wie die hießen, Rex, glaube ich, eine eigene Tierklinik für Haustiere. Und in allen drei Fällen war die These, dass man eigentlich versucht, quasi von dieser ursprünglichen Position, die man sich erarbeitet, dann irgendwie so nach und nach in andere Bereiche vorzustoßen. Ist das bei euch auch so? Könnten dann noch andere Bereiche dann kommen, die ihr auch quasi hinzufügt?
Ja, also was definitiv kommen wird, ist Katze. Also weg Cat haben wir auch schon gesichert, okay. Ist auch der nächste Schritt. Da werden wir allerdings erstmal mit Snacks starten.
Passt ja auch zu Katjes, ne? Dann, ja. Ja,
genau. Na, okay, genau. Komm. Und nee, es tut sich halt gerade unglaublich viel in dem Bereich Plant-Based Protein und auch eben die Verfügbarkeit der Nährstoffe und die Aufbereitung der Nährstoffe, damit sie auch verfügbar sind für die oder ja, die Tiere sie gut verwerten können. Aus dem Grund, also Veg-Cat ist definitiv ein Punkt, wo wir immer so ein bisschen aufpassen, ist, also wir haben auch viele Anfragen von Kooperationen zum Beispiel, habt ihr nicht Lust, irgendwie Pflegeprodukte für Hunde zu machen, vegane, nachhaltige oder Hundekörbchen? Man muss ein bisschen schauen, dass man den Fokus nicht verliert. Und alleine dieses vegane Hundefutter, das ist halt unsere Kernkompetenz. Wir haben selber im Team 2 Fachtierärzte angestellt, die sich wirklich sehr gut auskennen mit Tierernährung. Und gerade der Bereich ist noch so stark, den man besetzen muss. Deswegen wird da momentan der gesamte Fokus drauf liegen. Ist aber nicht ausgeschlossen, dass wir nicht irgendwann in den nächsten Jahren auch mal eine vegane Seife oder sowas rausbringen für Hunde oder ein Shampoo oder ausschließen würde ich es nicht. Fokus ist aktuell tatsächlich das Food.
Aber ich glaube, die Marke gibt es her, ne? So von der Positionierung.
Ja. Absolut. Ja. Deswegen haben wir sie auch extra so gewählt. Also sie heißt ja nicht irgendwas mit Food im Brand, sondern es ist ja wirklich Veg Dog. Aber genau, Fokus ist aktuell das Futter.
Super. Also klingt wirklich sehr, sehr spannend, finde ich. Bin gespannt, wie es weitergeht. Haben wir denn für den Moment was Wichtiges vergessen aus deiner Sicht? Ihr sucht wahrscheinlich Mitarbeiter, ne? Hast du gerade gesagt, genau. Ihr baut das Team jetzt nochmal ein bisschen um?
Genau, was wichtig sind, ist Mitarbeiter. Dann suchen wir ein neues Office in München. Dadurch, dass das Team natürlich stark wächst, ist das natürlich auch immer noch ein Punkt. Aha. Wobei wir auch sehr viel Remote-Mitarbeiter haben. Früher haben wir immer gedacht, nee, das funktioniert nicht und die Leute müssen vor Ort sein. Und Corona hat uns da tatsächlich eines Besseren bewiesen, dass es auch sehr gut funktioniert. Das heißt, das ermöglicht uns natürlich auch gerade so bewerbungsmäßig die Fühler deutschlandweit auszustrecken. Reden auch gerade schon mit sehr spannenden Leuten. Und genau, in 2 bis 3 Jahren wird wahrscheinlich die nächste Finanzierungsrunde anstehen und dann werdet ihr sicherlich wieder von uns hören.
Ja, vielleicht noch eine Sache. Du hast mir im Vorgespräch ja gesagt und vielleicht kommen wir da noch ganz kurz drauf zu sprechen, weil es ja für jeden Hundebesitzer das vielleicht gar nicht so klar ist, der CO2-Fußabdruck ich glaube, ihr sprecht in eurer Pressemeldung von Pfotenabdruck, ne? Dass man den vielleicht nochmal kurz zumindest mal einmal angesprochen hat, dass man den kennt, ne?
Genau, also es gibt eine Studie von Professor Finkenbeiner, das ist so ein Nachhaltigkeitsforscher von der Uni Berlin. Und der hat herausgefunden, dass der Hund 1/3 des menschlichen Jahresbudgets an CO2 verbraucht. Also wenn du einen Hund hast, dann verbraucht der schon mal 1/3 deines eigentlich optimalen Jahresbudgets an CO2. Und 90% davon sind durch das Hundefutter. Das heißt, wenn man eben anfängt, alleine nur von die Snacks auf vegan umzustellen, es muss ja gar nicht das Hauptfutter sein, ja, also es ist wirklich so, echt jede Packung zählt, dann hast du damit wirklich einen enormen Impact. Und wenn du umstellst auf vegane Hundeernährung, hast du die Möglichkeit zwischen 34% und 70% CO2 deines Vierbeiners einzusparen. Also es ist schon echt ein Hebel, den du haben kannst und den man sich so vielleicht gar nicht wirklich bewusst ist, wenn man sich nicht damit auseinandersetzt.
Spannend. Und dann vielleicht, wenn jemand euch kennenlernen möchte, das mal probieren möchte, was ist der beste Weg?
Eigentlich am besten entweder über unsere Homepage oder tatsächlich einen unserer Partner DM. Drogerie ist einer unserer wichtigsten Partner und dort findet man unsere Snacks.
Super. Tessa, da hat es mir großen Spaß gemacht. Danke, dass du da warst. Weiterhin viel Erfolg und nochmal Glückwunsch zur Runde, ja?
Vielen lieben Dank.
Cool. Bis dann, ja?
Ciao. Ja, mach's gut. Ciao. Danke dir.
Werbung.
Hi, hier ist Moritz, Marketing und Growth Manager bei Startup Insider. Vielleicht hast du es ja schon gehört, aber seit kurzem ist die neueste Ausgabe unseres Investoren-Reports verfügbar. In dem Report stellen wir über 100 der aktivsten Venture-Capital-Unternehmen aus Deutschland, Österreich und der Schweiz vor. Wie viele Deals wurden in 2022 und 2023 von VCs getätigt? Wie viele davon waren Erstinvestitionen? Und für welche Branchen begeistern sich VCs derzeit besonders? All das und vieles mehr erfährst du im Report. Also, wenn du ein Startup auf Investorensuche, ein Investor mit dem Wunsch, sich gegen seine Wettbewerber zu benchmarken oder einfach jemand bist, der den VC-Markt durchdringen möchte, dann lade dir den Report jetzt kostenlos herunter unter startupinsider.de/report.
Werbung.
Hi, hier ist Sarah von Startup Insider, wo ich unter anderem für neue Projekte verantwortlich bin. Bist du ein Startup und derzeit auf der Suche nach neuem Kapital? Dann solltest du dir unbedingt unseren neuen Investoren-Report anschauen. In dem Report präsentieren wir über 100 der aktivsten Venture-Capital-Unternehmen aus Deutschland, Österreich und der Schweiz. Für jeden VC gibt es ein detailliertes Profil mit wichtigen Informationen. Zum Beispiel, in welche Branchen und Startup-Phasen er investiert, was ihm in einem Gründerteam besonders wichtig ist und vieles mehr. Alles, damit du Investoren gezielt ansprechen und für dich gewinnen kannst. Und das Beste, der Report ist 100% kostenlos. Wenn das interessant für dich ist, dann lade dir den Report jetzt herunter unter startupinsider.de/report.
Startup Insider Daily, der tägliche Nachrichtenpodcast der deutschen Startup-Szene.
Ja, das war Tessa Zaune-Fiegler, die Gründerin und CEO von Vectorc. Ich fand es ein sehr cooles Gespräch, muss ich sagen. Ich habe den Markt so gar nicht wahrgenommen oder vermutet, aber es ist natürlich total plausibel. Ein tolles Thema. Wie gesagt, ihr habt es gerade gehört, kann auch einen Beitrag leisten zum Umweltschutz oder zur Nachhaltigkeit des Planeten. Deswegen am besten einfach mal ausprobieren. Ihr habt es gehört, bei DM gibt es die Produkte. Würde mich freuen, wenn es euch gefällt. Und apropos gefallen, wenn euch gefällt, was wir hier tun, dann am besten uns gleich weiterempfehlen an Freunde, Bekannte, die uns vielleicht noch nicht kennen oder die eben, wie vorhin schon gesagt, vielleicht Vierbeiner haben, Hunde oder auch Katzen, die sich dann freuen können, wenn irgendwann wegkommt. Dafür vielen Dank an euch. Ansonsten euch einen wunderschönen Tag. Bis später oder ansonsten bis morgen. Ciao.